Deutschlandfunk, das war der Tag.
Es ist ein sehr, sehr dickes Brett, das wir hier zu bohren haben.
Ein dickes Brett, so nannte Bundesinnenminister Horst Seehofer die angestrebte verbindliche Regelung für die europäische Asyl- und Flüchtlingspolitik heute nach einem informellen und virtuellen Treffen der EU-Innenminister. Wir berichten über diese Konferenz und ordnen sie ein mit dem grünen Europaabgeordneten Erik Marquardt. Außerdem in dieser Sendung bis Mitternacht die Corona-gebeutelte Konjunktur in den EU-Staaten und die Maßnahmen, mit der das Wirtschaftsministerium in Deutschland den Exportverlusten gegensteuern will. Der Jahresbericht der Welthungerhilfe und der Büchnerpreis für die Dichterin Elke Erb. Ich bin Tobias Ühlmeier. Guten Abend. Ja, es klingt schon fast wie ein Witz, wenn es nicht so tragisch wäre. 180 gerettete Mittelmeerflüchtlinge hatten 9 Tage an Bord der Ocean Viking festgesessen, hatten auf die Genehmigung der italienischen Behörden gewartet, in einen Hafen einlaufen zu dürfen. Und diese Erlaubnis, die haben sie dann tatsächlich am Sonntag erhalten, nachdem sich die Lage an Bord nach Angaben der Crew zugespitzt hatte. Heute nun durften die Geflüchteten im Hafen von Porto El Pedocle auf Sizilien das Schiff verlassen, um sofort für 2 Wochen in Quarantäne geschickt zu werden. Und sie erahnen es auf ein anderes Schiff, auf die Moby Sasa. Und die Ocean Viking, die darf in den kommenden 2 Wochen auch nicht mehr auslaufen, weil sie nebst Besatzung ebenfalls unter Quarantäne steht. Die Seenotrettung müssen derweil andere übernehmen. Die Seenotrettung, die Flüchtlingspolitik im Allgemeinen, das waren die vorherrschenden Themen bei der Videokonferenz der EU-Innenminister heute unter Leitung von Horst Seehofer. Paul Vorreiter fasst das, was für die Öffentlichkeit bestimmt war, zusammen.
Mit viel Elan will Bundesinnenminister Horst Seehofer helfen, das jahrelange Streitthema in der EU zu lösen, wie Seenotrettung geordnet werden kann und Migranten gerechter innerhalb der Europäischen Union verteilt werden können. Das machte der CSU-Politiker nach der ersten virtuellen EU-Innenministerkonferenz unter der neuen deutschen Ratspräsidentschaft heute deutlich. Seine Staatssekretäre sollen ab Ende August die Amtsgeschäfte des Innenministeriums im Alltagsbereich verstärkt selbst in die Hand nehmen.
Damit ich mich mit allem, was ich zur Verfügung habe, und es erfordert viel an persönlichen Gesprächen, an Reisen innerhalb Europas, Gespräche mit der Kommissarin, mich voll dieser Frage zuwenden kann. Dieses Feuer ist heute nochmal entfacht worden.
Doch bisher ist von Feuer in der Debatte wenig zu spüren. Eher glimmt es so vor sich hin. Seit Jahren schon kann sich die Europäische Union nicht darauf einigen, wie ein Nachfolgeregelwerk für das gescheiterte Dublin-System aussehen soll. Unter anderem scheitert die Reform daran, dass kein dauerhafter Verteilmechanismus von Migranten zustande kommt. Vor allem die osteuropäischen Länder Polen, Ungarn und Tschechien lehnen das ab. Aber auch wenn es bisher darum ging, Ländern wie Italien und Malta Migranten, die aus Seenot im Mittelmeer gerettet wurden, abzunehmen, fand sich meist nur eine Handvoll Länder unter den 27 EU-Staaten, die zur Aufnahme der Menschen bereit waren. Die Folge davon: immer wieder spontane sogenannte Ad-hoc-Lösungen. Das heißt Ungewissheit, was mit den Migranten passiert, wenn ein neues Schiff in Seenot gerät, eine oft wochenlange Suche nach Anlegehäfen und Aufnahmeländern. Doch eigentlich wollen die EU-Länder alle davon wegkommen, sagte Bundesinnenminister Seehofer. Wer keine Migranten aufnehmen wolle, wolle in anderer Weise helfen, etwa durch Schiffe oder personelle Unterstützung.
Alle Mitgliedstaaten sind bei der Migrationspolitik, zu der ja die Seenotrettung gehört, an einer nachhaltigen Lösung interessiert. Wir wollen wegkommen in Europa von den Ad-hoc-Lösungen, die zurzeit noch bei der Seenotrettung immer wieder angewandt werden. Und alle eint das Ziel, dass wir weitere Todesfälle im Mittelmeer verhindern wollen.
Doch bleibt die Abkehr von den Ad-hoc-Lösungen erstmal nur ein Bekenntnis. Denn zunächst wollen die Länder laut Seehofer die Vorschläge der EU-Kommission abwarten. Die will im September einen neuen Aufschlag für die europäische Migrations- und Asylpolitik insgesamt hinlegen. Also ein Paket, bei dem es nicht nur um die Seenotrettung geht, sondern auch darum, wie Migration insgesamt gesteuert, wie europäische Institutionen wie Frontex und die Asylbehörde EASO reformiert werden und wie die Zusammenarbeit mit Transit- und Herkunftsländern von Migranten verbessert werden kann. Darauf werde auch der Fokus liegen, kündigt der EU-Innenkommissarin Ilva Johansson an.
And I think that it's very obvious that it's necessary that the upcoming new European approach have a very strong focus on the external dimension. it's extremely important to work together with countries of origin, countries of transit.
Ob Bewegung in die Debatte kommt, hängt auch vom Geld ab. Bevor die Kommission ihre Reformvorschläge im Herbst präsentiert, verhandeln die Länder zunächst, wie viel Geld sie in die Hand nehmen wollen, um die EU nach Corona auf die Beine zu stellen, wie üppig der neue EU-Haushalt 2021 bis 2027 wird und wofür das Geld daraus ausgegeben wird. Erst dann wird klar, ob sich in der EU-Migrations- und Asylpolitik etwas ändert.
Soweit der Beitrag von Paul Vorreiter aus Brüssel über die EU-Innenministerkonferenz per Video heute. Und vertiefen möchte ich die Thematik mit Erik Marquardt. Er sitzt für die Grünen im Europaparlament. Schwerpunkt Flucht, Migration, Menschenrechte. Guten Abend, Herr Marquardt.
Guten Abend.
Herr Marquardt, hört sich doch gut an. Horst Seehofer will auf ein Regelwerk zur Verteilung von Migranten innerhalb der EU drängen. Er will einen großen Sprung machen und in ihm sei ein richtiges Feuer heute entzündet worden.
Ich meine, man kann ja immer viel kritisieren, aber ich finde grundsätzlich ganz gut, dass er sich da reinhängen will. Wir brauchen auf jeden Fall eine Lösung und dass er motiviert ist, jetzt endlich mal eine zu finden, ist schon mal kein schlechter Start. Wir müssen jetzt aber schauen, dass auch Lösungen gefunden werden und da könnte Deutschland natürlich auch mit gutem Beispiel vorangehen.
Das Ziel von Frankreich und Deutschland, den treibenden Kräften, ist ja eine Arbeitsteilung innerhalb der EU oder eine Aufgabenteilung. Die einen geben Geld, die anderen stellen die Schiffe, wieder andere nehmen Geflüchtete auf. Ist das gerecht so, dass man sich quasi freikaufen kann?
Ich glaube, dass wir uns klar machen müssen, dass auf der einen Seite wir jetzt schon Regeln haben, die gelten müssen. Das heißt zum Beispiel, dass wir bei Seenot, unabhängig davon, wo Leute herkommen, welche Hautfarbe sie haben und warum sie gerade in Seenot sind, Menschen retten müssen. Das ist internationales Recht und da, finde ich, müssen wir auch ohne jetzt große Reform der Asylpolitik mal wieder zum Menschenrecht zurückkommen und sagen, also wenn jemand in Not ist, zu ertrinken droht, dann muss man doch erstmal diese Person retten, sie an Land bringen und über Asylpolitik kann man später diskutieren. Wir haben aber natürlich auch Situationen, wo wir mit einem Verteilungsmechanismus helfen können, wenn wir zum Beispiel uns Moria angucken, das ja bekannte Camp auf Lesbos, der Ägäischen Insel, dann ist es so, dass dadurch, dass dort die ganzen Asylverfahren auf einer kleinen griechischen Insel stattfinden müssen von den Menschen, die ankommen, einfach sich ein Stau bildet. Das Camp ist vollkommen überfüllt und das eigentlich ohne Not, denn man könnte die Asylverfahren ja auch in verschiedenen Ländern stattfinden lassen und dafür braucht man dann Mitgliedstaaten, die sich bereit erklären, Menschen aufzunehmen. Da kann man natürlich nicht auf den letzten Mitgliedstaat warten, sondern muss diese humanitäre Krise wahrnehmen, Menschen verteilen und ich finde es grundsätzlich keine schlechte Idee, wenn man bei der Finanzierung alle Mitgliedstaaten daran beteiligt.
Horst Seehofer plant, Asylverfahren an der Außengrenze vorzunehmen. Sie haben es gerade angesprochen, Moria in Griechenland. Die nicht schutzberechtigten Migranten dann direkt wieder in die Herkunftsländer zurückzuschicken. Das hieße ja 2/3 weniger Menschen, die erst verteilt werden müssten und die dann nach oft jahrelangen Verfahren, nach jahrelanger Ungewissheit auch für die Betroffenen zum Teil zurückgeschickt werden müssten. Also ist doch eigentlich ein guter Plan.
Wir haben ja momentan eigentlich schon 4 Jahre probiert, einen Ansatz zu haben, in dem an den Außengrenzen Asylverfahren stattfinden. Die grundlegende Idee des EU-Türkei-Deals war ja, dass man dann viel schnellere Verfahren hat, die Leute schnell zurückgebracht werden. Das funktioniert aus verschiedenen Gründen nicht. Es funktioniert nicht, weil man eben Herkunftsstaaten braucht, die dann auch bereit sind, Menschen zurückzunehmen. Es gibt bei vielen, die auch nicht asylberechtigt im eigentlichen Sinne sind, dann Situationen, wo sie trotzdem nicht abgeschoben werden können, weil die Lage im Herkunftsland zu gefährlich ist und da muss man sich einfach klar machen, dass wenn man die griechischen Inseln oder einzelne Mitgliedstaaten mit diesen Verfahren und der Herausforderung dann auch mit den Menschen klarzukommen, die vielleicht kein Bleiberecht haben, aber eben ja auch erstmal dann eine Perspektive brauchen, sei die im Herkunftsland oder woanders, dass man da Staaten nicht allein lassen darf. Und ich denke, dass der Kardinalfehler des EU-Türkei-Deals jetzt nicht wiederholt werden darf, weil man dann eben das große Problem, dass überfüllte Lager die unwürdige Bedingungen schaffen, nicht angeht. Es ist leider so, dass viele Mitgliedstaaten, und ich würde Deutschland dazu zählen, keine grundlegende Veränderung dieser Bedingungen an den Außengrenzen haben wollen, weil man ja inzwischen auch sehr offensichtlich sehen kann, dass diese schlechten Bedingungen an den Außengrenzen, mangelnde Seenotrettung, Rückführung auch in Länder wie Libyen dazu genutzt werden, Menschen abzuschrecken, weil man eben die Ankunftszahlen der Menschen in Europa massiv drücken möchte.
Sie sprechen die mangelnde Seenotrettung an. Die Europäische Union hat ja auch gar keine Legitimation dafür, als Retter einzugreifen.
Es ist so, dass die EU-Kommission sagt, das sei Mitgliedstaatenaufgabe, aber man hat ja in den vergangenen Jahren gesehen, dass es durchaus zum Beispiel mit der EUNAVFOR-Med-Mission Sophia, die im Mittelmeer zehntausende Menschenleben retten konnte, möglich war, Seenotrettung zu betreiben. Es ist offenbar auch möglich, mit dem Vorwand, wenn man so sagen will, der Seenotrettung die libysche Miliz oder Küstenwache auszustatten, ihnen Boote zu geben, sie zu finanzieren, sie auszubilden, damit sie dort Seenotrettung betreiben, also quasi Leute abhalten, aus Libyen fliehen zu können, sie wieder an die libyschen Küsten zu bringen. Ich glaube nicht, dass es jetzt wirklich der Realität entspricht, wenn man sich das anschaut, dass man keine Seenotrettung finanzieren könnte. Jeder Mitgliedstaat könnte das machen, sogar einzelne Bundesländer in Deutschland könnten das machen, aber auch die EU könnte, wenn sie den politischen Willen hat, natürlich dort Verantwortung im Mittelmeer übernehmen und Seenotrettung betreiben. Das ist nichts, was rechtlich unmöglich ist.
Und dauert die deutsche Ratspräsidentschaft gerade mal ein halbes Jahr und es gilt, die Corona-Krise zu bewältigen in dieser Zeit. Glauben Sie tatsächlich an Veränderungen und Lösungen in der EU-Asyl- und Flüchtlingspolitik?
Wenn ich nicht an Lösungen glauben würde, könnte ich ja meine Sachen packen, nach Berlin fahren und Urlaub machen. Aber ich denke schon, dass es Sinn macht, weiter an Lösungen zu arbeiten. Wir brauchen einfach Bekenntnisse von EU-Mitgliedstaaten, um ganz akut und nicht in den nächsten Jahren irgendwann einen Verteilungsmechanismus zu haben, sondern um ganz akut die humanitären Krisen anzugehen. Und wir haben eigentlich eine schwere Krise, die aber auch dazu geführt hat, dass sehr wenige Menschen in Europa ankommen. Horst Seehofer hat heute gesagt, 40.000 Menschen sind in diesem Jahr nach Deutschland gekommen, in Italien sind 7.000 angekommen, in Malta 1.700, das sind ja keine riesigen Zahlen. Und wenn Deutschland jetzt zum Beispiel sagen würde, ja, die Kapazitäten, die wir durch unsere leerstehenden Erstunterkünfte haben, nutzen wir zumindest zu einem Bruchteil und wir nehmen Malta, einem Staat, der sicherlich eine Herausforderung hat als kleiner Staat mit 1.700 Menschen, diese Leute ab, dann könnte man auch eine Situation schaffen, in der man mit gutem Beispiel vorangeht, in der man auch klar macht, Malta muss jetzt wieder Leute aus Seenot retten in ihrer eigenen Seenotrettungszone und sie haben auch die Kapazitäten dafür. Da könnte man mit leichten Mitteln, das würde niemandem wehtun, wenn Deutschland so eine Entscheidung trifft, jetzt auch zeigen, dass da etwas möglich ist. Aber in der Tat bringt es nichts, wenn man Flüchtlingsmikado spielt und wartet, bis so lange ja, sich nicht bewegt, bis irgendjemand den ersten Schritt macht. Das funktioniert auf Dauer nicht. Ich glaube, wir müssen gucken, dass einzelne Staaten vorangehen, denn es kann ja auch niemand ein weiteres Interesse daran haben, dass man in einer Einzelfallbetreuung zwischen Flüchtling und Bundesminister kommt, wie man jetzt das Gefühl hat, wenn man da über 5 Leute hier diskutiert und 10 Leute dort. Das ist ja auch Wasser in die Mühlen der Rechtsextremisten, denn diese Debatte erzeugt einfach das Gefühl, dass wir gerade ein großes Problem mit Migration und Flucht haben. Wir könnten es alles leicht lösen, müssten es nur einfach angehen und da müssen einige über ihren Schatten springen. Deutschland könnte damit anfangen.
Sagt Erik Marquardt, Europaparlamentarier für die Grünen, über die EU-Migrationspolitik. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Deutschland hat ja zurzeit nicht nur die EU-Ratspräsidentschaft inne, sondern auch noch den Vorsitz des UN-Sicherheitsrats für diesen Monat Juli. Und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ist in ihrer Rede heute vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vor allem auf Menschenrechtsfragen bei Blauhelm-Missionen eingegangen. Antje Passenheim.
Die deutsche Vertreterin im höchsten UN-Gremium sprach deutlich als Verteidigungsministerin. Militärischen Erfolg könne es nur geben, solange fundamentale Rechte verteidigt werden, sagte Annegret Kramp-Karrenbauer.
As a defense minister, let me be very clear.
Lassen Sie mich als Verteidigungsministerin ganz deutlich sagen, Menschenrechte müssen ein Hauptinteresse bei Friedenseinsätzen sein. Sie können niemals zweitrangig in der Wirksamkeit des Einsatzes sein.
Make way for operational effectiveness.
Noch immer seien die meisten Opfer in den Kriegsgebieten Zivilisten, die oftmals gezielt angegriffen worden seien.
Often they are intentionally targeted by the conflict parties.
Der UN-Sicherheitsrat habe eine besondere Verpflichtung, Menschenrechte beim Einsatz seiner eigenen Friedensmissionen zu garantieren.
How blue helmets conduct their operations.
Vom Auftreten der Blauhelme hängt ab, wie Friedensmissionen und auch die gesamten Vereinten Nationen in der ganzen Welt wahrgenommen werden.
Being judged by people in every corner of the world.
Die Blauhelme seien Vorbilder und müssten entsprechend ausgestattet sein. Kramp-Karrenbauer versprach,
Germany will make human rights training.
Deutschland wird dazu ein Menschenrechtstraining bei allen Ausbildungen für UN-Friedenseinsätze verpflichtend machen.
To the United Nations.
Die Bundesrepublik werde noch in diesem Jahr eine Konferenz zu Friedensmissionen, Menschenrechten und dem Schutz von Zivilisten organisieren. Dabei werde es auch darum gehen, wie der Anteil von Frauen in solchen Einsätzen erhöht werden kann.
Women are absolutely essential for
Frauen sind absolut notwendig für die Einsätze. Nur diverse Teams können wirklich erfolgreich sein. Zuvor hatte die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte Michelle Bachelet ihre Sorge über Verfolgung und Diskriminierung infolge der Corona-Krise ausgedrückt. Vor diesem Hintergrund komme den UN-Friedensmissionen nochmal eine besondere Bedeutung zu. Es sei wichtig, Menschenrechtsverletzungen zu beobachten.
Monitoring of increases in stigmatization.
Das Monitoring von zunehmender Diskriminierung, Stigmatisierung und Hasssprache in Verbindung mit der Pandemie ist wichtig, um Menschenrechtsverletzungen zu verhindern.
Address and prevent further human rights violations.
Die Vereinten Nationen sind mit über 90.000 Soldaten, Militärbeobachtern und Polizeikräften in 14 Einsätzen weltweit aktiv, um Konflikte zu befrieden. Deutschland ist derzeit an 7 Peacekeeping-Missionen beteiligt, schwerpunktmäßig in Mali, mit bis zu 1.100 Bundeswehrsoldaten.
Ein Beitrag aus New York von Antje Passenheim. Die Corona-Pandemie fordert noch mehr Tribut als zunächst angenommen. So musste die Europäische Union jetzt ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr revidieren. Bettina Klein aus Brüssel.
Mit 2 Hauptbotschaften wandte sich EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni am Vormittag an die Öffentlichkeit. Erstens, die Pandemie hat Europas Wirtschaft härter getroffen als erwartet, auch wenn eine vorsichtige Erholung beginnt.
The pandemic has hit the European economy harder than previously expected, even if a cautious rebound is now beginning.
Und zweitens, der Weg zum Wiederaufschwung ist weiter mit Unsicherheit gepflastert.
The road to recovery is still paved with uncertainty.
Von zu vielen Faktoren hängt die wirtschaftliche Entwicklung in Zeiten der Corona-Pandemie ab. Eine Erklärung auch dafür, dass der vorhergesagte Wirtschaftseinbruch nun mit 1 Prozentpunkt mehr angegeben wird als noch bei der Frühjahrsprognose. Um 8,7% soll die Wirtschaft in der Eurozone in diesem Jahr schrumpfen. Für alle EU-Länder zusammengenommen lautet die Prognose 8,3%. Für 2021 ist eine Erholung von rund 6% vorhergesagt. Der stärkere Einbruch ereignete sich im 2. Quartal dieses Jahres, als die Lockdown-Maßnahmen überall spürbar wurden. Doch ohne die schnell ergriffenen Gegenreaktionen wäre der Einbruch auf dem Arbeitsmarkt noch deutlich schlimmer ausgefallen, so Gentiloni. Hervorhebenswert für den italienischen EU-Kommissar ist auch, wie unterschiedlich der Wirtschaftsrückgang aussieht. Am schlimmsten trifft es sein Heimatland mit 11,2%, dicht gefolgt von Spanien. Für Deutschland lautet die Prognose minus 6,3%. Das Risiko eines weiteren Auseinanderdriftens der europäischen Volkswirtschaften war ein wichtiges Argument für den gemeinsamen Wiederaufbauplan. Dieses Risiko scheine sich jetzt zu materialisieren, so Gentiloni, mit Blick auf die anstehenden Verhandlungen. Das Argument dafür sei stärker denn je.
This is the argument for Next Generation EU, and this argument is now stronger than ever.
Die Unsicherheit der Vorhersage besteht eher darin, dass man noch zu optimistisch ist, gestand der EU-Kommissar ein. Je nach Entwicklung der Pandemie kann der Arbeitsmarkt auch weiter einbrechen. Gentiloni nannte explizit als weiteres Risiko aber auch ein Nicht-Zustande-Kommen eines Vertrages mit dem Vereinigten Königreich, was die Briten zwar härter, aber die EU eben auch treffen würde. Nicht einberechnet sind aber auch positive Faktoren, etwa wenn die Corona-Beschränkungen schneller zurückgenommen werden können als gedacht. Und auch der Effekt eines noch zu beschließenden Recovery-Plans ist in dieser Prognose nicht enthalten. Er wäre ein deutliches Zeichen nach oben.
Deutschland ist nicht ganz so hart getroffen wie viele andere Staaten der EU, aber dennoch merklich. Jetzt wird die eigentliche Stärke der deutschen Wirtschaft, der Export, zur Bürde. Deshalb hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier einen 5-Punkte-Plan ausgearbeitet, um auch riskantere Auslandsgeschäfte abzusichern. Johannes Kuhn.
Die Exportwirtschaft ist eingebrochen. Im April um fast ein Drittel. Die Erwartungen für den Mai sind nicht viel besser. Die Aussichten für den Jahresumsatz seien schlecht, so Volker Dreyer, Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Teilweise sogar dramatisch.
Wir haben derzeit mehr als 15% der Unternehmen, die für den Jahresumsatz 2020 von Rückgängen in ihrem Umsatz sprechen von über 50%.
4 von 5 exportorientierten Unternehmen rechnen der DIHK-Umfrage zufolge grundsätzlich mit Umsatzrückgängen. Automobilbranche, Industrie, verstärkt aber auch der Maschinenbau kämpfen mit Problemen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat deshalb nun die staatlichen Exportgarantien ausgeweitet. Die sogenannten Hermes-Bürgschaften sollen zum Beispiel auch für riskantere Geschäfte vergeben werden. Dann, wenn ausländische Kunden einen Kredit nicht in Raten, sondern erst komplett am Ende der Laufzeit bezahlen. Zudem will der Bund Zahlungsfristen verschieben und die Refinanzierung über die Kreditanstalt für Wiederaufbau vereinfachen. Die Weltwirtschaft ist volatil, Lieferketten und Nachfrage stocken, der globale Liquiditätsengpass macht Exportgeschäfte riskanter. Fast in Vergessenheit gerät, vor der Corona-Krise sicherten Hermes-Bürgschaften Geschäfte in wirtschaftlichen Risikogebieten ab. Nun können sich Zahlungsrisiken überall verstecken. Erdal Yalcin, Professor für internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Hochschule Konstanz.
Das war bisher ein Problem im Exportgeschäft, risikobehaftete Länder. Jetzt haben wir das auch plötzlich in Ländern wie Österreich, innerhalb der EU oder auch außerhalb, aber in Industrienationen. Das heißt, für ein Land wie Deutschland, das sehr stark durch den Export Wertschöpfung erbringt, ist das ein Riesenproblem.
Der DIHK begrüßt die Ausweitung der Bürgschaften, warnt aber vor dem Jahr 2021. Volker Dreyer.
Man braucht dann eine Kreditwürdigkeitsprüfung, man braucht eine Kapitaldienstfähigkeit der Unternehmen. Und wenn dann zurückgeblickt wird auf ein miserables Bilanzjahr 2020, werden wir nächstes Jahr durchaus mit Argusaugen darauf schauen müssen, ob wir nicht eine staatliche Abdeckung auch über das Jahr 2021 hinaus verlängern müssen.
Bislang sind viele Maßnahmen zeitlich begrenzt. Je länger der Staat bei Ausfallrisiken birgt, desto stärker die Gefahr eines Abhängigkeitsverhältnisses. Die FDP-Außenwirtschaftsexpertin Sandra Weser.
Wir müssen hier schon aufpassen, dass keine Zombie-Unternehmen entstehen, die sich jetzt von Geschäft zu Geschäft hangeln und in Wirklichkeit aber gar nicht mehr zahlen können. Controlling ist hier gefragt. Wir haben ja in den ersten 5 Monaten eine erhöhte Anfrage nach diesen Exportkreditgarantien und zwar um 25%.
Die bisherigen Informationen der Bundesregierung zu Risikosteuerung und erwarteten Zahlungsausfällen seien dürftig, so Weser. Allerdings sei der Evaluierungszeitraum bislang auch noch nicht besonders groß.
Johannes Kuhn über Pläne zu neuen Hermes-Bürgschaften des Wirtschaftsministeriums. Und damit um 23.32 Uhr zu unseren Kurzberichten. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will eine verbindliche Frauenquote für ihre Partei. Thorsten Huhn.
Die Parteispitze hat empfohlen, die Satzung entsprechend zu ändern und eine Frauenquote einzuführen. Ziel ist es, Frauen bei der Vergabe von Mandaten und Parteiämtern ab der Kreisebene verbindlich gleichzustellen. Das soll schrittweise bis zum Jahr 2023 geschehen. Die Einführung einer 50%-Quote gehört zu einer Reihe von Reformvorschlägen, die Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer zur Modernisierung der Partei vorgelegt hat. Demnach müssten bereits im nächsten Jahr 33% Frauen vertreten sein, ab 2022 40% und ab 2023 dann 50%, sonst bleiben die Ämter unbesetzt. Es gibt aber auch Widerstand in der Partei gegen die Quote, vor allem bei der Jungen Union und im Wirtschaftsflügel. Andere sehen Probleme, die Quote zu erfüllen, denn derzeit liegt der Frauenanteil bei nur 26%. Von den Bundestagsabgeordneten der Union sind nur 20% weiblich.
Die USA werden tatsächlich, wie von Präsident Trump angekündigt, aus der Weltgesundheitsorganisation WHO austreten. Thilo Kössler.
Gemäß der Statuten wird der Austritt am 6. Juli 2021 wirksam werden. Das Weiße Haus informierte auch den Kongress über die Entscheidung des Präsidenten, der WHO mitten in der Corona-Pandemie den Rücken zu kehren. Diese Entscheidung entferne die USA weiter von seinen Verbündeten, kritisierte der demokratische Senator Robert Menendez via Twitter. Der Austritt schütze weder das Leben der Amerikaner noch nütze es den Interessen des Landes. Donald Trump hatte die Gelder für die WHO bereits im April eingefroren und im Mai mit dem Austritt gedroht. Die USA waren im Finanzjahr 2018-19 mit einem Betrag von fast 900 Millionen Dollar der größte Geldgeber dieser Organisation. Trump warf ihr vor, für die hohe Zahl an Corona-Opfern mitverantwortlich zu sein, weil sie viel zu spät über die Gefahren des Virus informiert habe und China nicht daran hinderte, das wahre Ausmaß der Epidemie zu vertuschen. Tatsächlich werfen Kritiker dem amerikanischen Präsidenten vor, mit seiner Entscheidung vom eigenen politischen Versagen in der Corona-Krise ablenken zu wollen. Trump hat Covid-19 immer verharmlost. Nach jüngsten Angaben sind bereits 130.000 Amerikaner an den Folgen der Virusinfektion gestorben.
In Hongkong wird das neue sogenannte Sicherheitskonzept immer weiter und rigoroser umgesetzt. Steffen Wurzel.
Nach Bibliotheken überprüfen die Hongkonger Behörden nun auch die Schulen der autonomen Stadt auf mögliche Verstöße gegen das neue sogenannte Sicherheitsgesetz. Die Schulleiterinnen und Schulleiter in Hongkong wurden aufgefordert, alle Bücher und Arbeitsmaterialien zu entfernen, die so wörtlich möglicherweise das neue chinesische Sicherheitsgesetz verletzen. Präzisiert wurde diese Ansage nicht. Und diese Methode des möglichst im Unklaren bleiben ist nach Ansicht von Kritikern in Hongkong auch das Ziel der chinesischen Staats- und Parteiführung, um die politisch engagierte Zivilgesellschaft Hongkongs zu zerschlagen. Klar verboten sind nach dem neuen Sicherheitsgesetz Poster, Flaggen und Plakate mit bestimmten politischen Slogans. Bei einer Demo gestern Abend in einem Einkaufszentrum hielten einige Dutzend Menschen deswegen unbeschriftete, leere, weiße Zettel in die Luft als Zeichen des Protests. Die Hongkonger Polizei löste die Aktion auf. 5 Frauen und 3 Männer im Alter von 17 bis 68 wurden festgenommen.
Bei einem Zugunglück im tschechischen Teil des Erzgebirges sind mindestens 2 Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Deutscher, Peter Lange.
Der eine Zug kam aus dem sächsischen Johanngeorgenstadt, der andere war auf dem Weg dorthin aus Richtung Karlsbad. Kurz nach 15 Uhr kollidierten sie auf der eingleisigen, kurvenreichen Strecke durch das Erzgebirge in der Nähe von Pernink. Es brauchte mehrere Stunden, bis in dem unwegsamen Gelände alle verletzten Zuginsassen, Tschechen und Deutsche, geborgen werden konnten. An der Rettungsaktion waren noch Einsatzkräfte aus Sachsen beteiligt. Mehrere Hubschrauber waren im Einsatz. Die Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser nach Karlsbad und über die Grenze nach Erlabrunn gebracht. Eigentlich sollten sich die beiden Züge im nächsten Bahnhof kreuzen. Warum sie stattdessen auf freier Strecke kollidierten, ist noch unklar.
Die Deutsche Bank muss wegen Regelverstößen bei ihren Geschäften mit dem US-Unternehmer Jeffrey Epstein eine Strafe von 133 Millionen Euro bezahlen. Das hat die New Yorker Finanzaufsicht entschieden. Peter Mücke.
Es sei ein Fehler gewesen, den US-Unternehmer 2013 als Kunden anzunehmen, räumte die Deutsche Bank ein. Das Geldhaus erkenne die festgestellten Schwächen in ihren Prozessen und habe aus den Fehlern gelernt. Man habe unmittelbar nach Epsteins Verhaftung die Strafverfolgungsbehörden kontaktiert und volle Unterstützung bei den Ermittlungen zugesagt. Unser Ruf ist unser wertvollstes Gut und wir bedauern unsere Verbindung zu Epstein zutiefst, heißt es in einer Stellungnahme der Bank. Laut Medienberichten soll die Deutsche Bank Epstein mehrere Jahre lang bei der Verwaltung von Millionen von Dollar über Dutzende von Bankkonten hinweg geholfen haben. Der Multimillionär war wegen des sexuellen Missbrauchs minderjähriger Mädchen angeklagt worden und starb später in einem New Yorker Gefängnis. Nach Untersuchungen des US-Justizministeriums beging er Selbstmord. Epstein war bereits 2008 zu einer Haftstrafe wegen Prostitution Minderjähriger verurteilt worden.
Und damit zur deutschen Börse. Sebastian Schreiber aus Frankfurt am Main.
Der deutsche Aktienmarkt konnte seinen gelungenen Wochenstart heute nicht fortsetzen. Sorgen bereitet den Börsianern weiterhin die steigende Zahl an Corona-Infektionen, etwa in den USA und Brasilien. Der Fokus liegt aber auch auf den Konjunkturdaten. Die deutsche Industrie kann zwar wieder zulegen, doch fielen die Zahlen nicht so positiv aus, wie mancher Analyst das erwartet hatte. Der DAX fiel heute auf einen Stand von 12.616 Punkten, ein Minus von 0,9%. Lange sah es danach aus, dass die Papiere des insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard im DAX einmal mehr die Tagesverlierer sind, mit Verlusten von bis zu 20%. Doch am Nachmittag meldete sich der vorläufige Insolvenzverwalter von Wirecard zu Wort. Es gebe mehr als 100 Interessenten für das Kerngeschäft oder davon unabhängige Bereiche. Der Aktienkurs schoss kurz vor dem Handelsschluss in die Höhe, ein Tagesplus von 23%. Bei dem niedrigen Grundwert der Aktie sind diese Schwankungen schnell erreicht. Ein Wirecard-Papier kostet 3,15 Euro. Schlusslicht unter den DAX-Konzernen war heute der Agrar- und Pharmakonzern Bayer. Ende Juni hatte Bayer in den USA einen milliardenschweren Vergleich geschlossen im Rechtsstreit um mögliche Krebsrisiken durch glyphosathaltige Unkrautvernichter. Doch dieser Vergleich wackelt nun. Ein US-Richter stellt eine Regelung in Frage, die mögliche künftige Rechtsstreitigkeiten in dem Fall betrifft. Diese Unsicherheit belastet den Bayer-Kurs. Papiere verloren im DAX heute 5%.
Und hier noch kurz die Zahlen aus den USA. Der Dow Jones schloss mit minus 1,5%, die Nasdaq mit minus 0,9%. Die Welthungerhilfe hat heute in Berlin ihren Jahresbericht für 2019 vorgestellt mit besorgniserregenden Zahlen und Prognosen. Claudia van Laak.
Die Welthungerhilfe ist besorgt. Die Lage der Ärmsten werde sich aufgrund der Corona-Krise noch verschlimmern, befürchtet Präsidentin Marlene Thieme. Bürgerkriege und bewaffnete Konflikte, eine Heuschreckenplage in Ostafrika, dazu komme jetzt noch die Pandemie. Die Zahl der Hungernden könne weltweit auf 1 Milliarde Menschen steigen.
Corona ist der Brandbeschleuniger der sowieso vorhandenen Krisen, die sich vor allem aus den Konflikten und aus dem Klimawandel in den letzten Jahren entwickelt haben und schon dazu geführt hat, dass die Zahl der Hungernden weltweit nicht mehr sinkt wie in den 30 Jahren zuvor, sondern steigt.
Der Generalsekretär der Welthungerhilfe Matthias Mogge nannte als Beispiele Myanmar und Madagaskar. Der Süden des Inselstaates im Indischen Ozean leide unter einer extremen Dürre. Die Ernten seien bereits vor Corona schlecht gewesen.
Die Menschen litten sozusagen schon an Nahrungsmittelmangel. Und da ist dann der Lockdown direkt reingekommen. Märkte wurden geschlossen. Es hat keine Transporte mehr gegeben in die Region hinein. Das, was die Menschen normalerweise produzieren, nämlich vor allen Dingen Obst und Gemüse in der Zeit, konnte nicht mehr auf die Märkte transportiert werden, weil die Märkte eben auch geschlossen worden sind. Was dazu geführt hat, dass die Preise massiv verfallen sind. Die Menschen haben kein Geld mehr gehabt. Die Preise für Grundnahrungsmittel allerdings sind massiv gestiegen.
Durch den Lockdown haben Millionen von Tagelöhnern in den Ländern des Südens ihre Jobs verloren. Zusätzlich fehlt vielen Familien das Geld, das vor der Pandemie die nach Norden ausgewanderten Menschen in ihre Heimatländer zurücküberwiesen haben. Der Klimawandel bleibe allerdings der größte Hungertreiber, so steht es im Jahresbericht der Welthungerhilfe. Präsidentin Marlene Thieme.
Die Anzahl der Katastrophen hat sich seit 1990 nach extremen Wetterereignissen verdoppelt. Die Folgen sind für diejenigen besonders drastisch, die am wenigsten Verantwortung für den Klimawandel tragen.
Aufgrund des Wirtschaftseinbruchs in Europa befürchtet die private Hilfsorganisation ein zurückgehendes Engagement und abflauende Investitionen in die Entwicklungs- und Schwellenländer. Die Welthungerhilfe appellierte deshalb an die Bundesregierung, ihre EU-Ratspräsidentschaft zu nutzen, um den Ärmsten der Armen stärker zu helfen als bislang. Das Geld aus den vereinbarten Nothilfeprogrammen müsse schnell fließen.
Claudia van Laak über den Jahresbericht der Welthungerhilfe, der heute in Berlin vorgestellt wurde. Erinnern Sie sich noch an die markigen Worte von Großbritanniens Premier Boris Johnson in den ersten Wochen der Corona-Pandemie? Mit einer besonders lockeren Politik wollte er der Krise Herr werden und ist dann selbst infiziert auf der Intensivstation gelandet. Sein Land hat die höchsten Opferzahlen in ganz Europa. Auch Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro lässt das Virus einfach laufen und seine Landsleute zahlen den Preis. 65.000 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19, 1,6 Millionen Infizierte, Rang 2 weltweit hinter den USA. Ironie des Schicksals, jetzt hat es nach seinen eigenen Ausgaben Bolsonaro selbst erwischt. Ivo Maruschik.
Jair Bolsonaro tritt auch nach der Diagnose demonstrativ gelassen auf. Es gehe ihm gut, sagte er, alles in Ordnung. Er sagte zwar alle geplanten Termine ab, traf sich aber trotzdem mit mindestens 5 Ministern und er gab ein kurzes Fernsehinterview. Dabei sprach er sich ein weiteres Mal gegen die Schließung von Geschäften und gegen Ausgangssperren aus.
Coisa mais, você tomar cuidado, tudo bem, mas não precisa entrar em pânico.
Man muss halt vorsichtig sein, aber es gibt keinen Grund zur Panik. Das Leben geht weiter und die meisten machen sich ja mehr Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Wir in Brasilien müssen wieder zurück zur Arbeit, denn sonst wird die Lage für die Wirtschaft sehr schwierig. Ich habe ja früher schon gesagt, man darf das Virus nicht bekämpfen, indem man Kollateralschäden anrichtet, die noch schlimmer sind als die Schäden durch das Virus.
Não se pode combater o vírus, onde o efeito colateral desse combate é pior.
Am Abend zuvor hatte er, wie üblich, mit seinen Anhängern gesprochen, die sich vor dem Präsidentenpalast versammeln. Dabei sagte er, er habe leichtes Fieber und Kopfschmerzen. Deswegen habe er im Armeekrankenhaus einen Rachenabstrich machen lassen. Bei dieser Gelegenheit ließ Bolsonaro auch wieder zu, dass die Menschen Selfies mit ihm machen. Anders als früher trug er aber diesmal einen Mund-Nasen-Schutz. Das Tragen einer Maske ist auch in Brasilien Thema einer erbitterten Debatte. Bolsonaro war meistens ohne Maske aufgetreten, bis ein Gericht ihm dafür ausdrücklich eine Strafe androhte, denn in der Hauptstadt Brasilia gilt eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Am Wochenende hat das Parlament dann eine Maskenpflicht für ganz Brasilien beschlossen. Bolsonaro legte dagegen aber sein Veto ein und sorgte so dafür, dass die Brasilianer in Kirchen, Schulen, Hochschulen und Geschäften Mund und Nase vorerst nicht bedecken müssen. Die Gefahren durch das Virus hatte Bolsonaro von vornherein immer heruntergespielt. Schon vor Wochen hatte er gesagt, das Virus könne ihm selbst gar nichts anhaben. Falls ich mich mit dem Virus anstecke, dann müsste ich keine Angst haben, denn ich war ja Sportler. Ich würde gar nichts merken oder höchstens eine kleine Grippe oder eine kleine Erkältung. Tatsächlich gehört er allerdings zur Risikogruppe. Bolsonaro ist 65 Jahre alt und er hat gesundheitliche Probleme. Bei einem Attentat vor 2 Jahren wurde er schwer verletzt. Er erlitt eine Stichwunde im Unterbauch und er musste seitdem mehrfach wegen Komplikationen nach dieser Verletzung operiert werden.
Brasiliens Präsident Bolsonaro hat nach eigenen Angaben Corona, aber das ficht ihn nicht an. Ein Stück von Ivo Maruschik. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat einen Journalisten und Kommunikationsberater der Raumfahrtbehörde Roskosmos festgenommen. Der 30-jährige Ivan Safronov habe für die NATO Informationen gesammelt und diese auch übergeben, teilte der FSB in Moskau mit. Mehr von unserem Russland-Korrespondenten Tilko Gries.
Ein Video zeigt, wie Ivan Safronov am Vormittag festgenommen wird. In Zivil gekleidete Beamte des Inlandsgeheimdienstes FSB durchsuchen ihn. Ihm werden elektronische Geräte abgenommen, dann schließen sie die Schiebetür des grauen VW-Busses. Wenig später zeigen weitere Ausschnitte, wie der Festgenommene erst zur Befragung und dann in ein Gerichtsgebäude gebracht wird. Der FSB wirft dem früheren Journalisten und jetzigen Berater der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos Spionage und ein Vergehen vor, das im Deutschen am ehesten mit Landesverrat übersetzt werden kann. Er soll militärische Staatsgeheimnisse an einen Geheimdienst eines NATO-Staates verraten haben. Safronov weist die Vorwürfe zurück. Um welches NATO-Land es gehen soll, wurde nicht mitgeteilt. Der Geheimdienst verweist auf die Staatsgeheimnisse. Für dieses Vorgehen hat der Kreml heute Verständnis gezeigt, so Sprecher Dmitri Peskow. Es wäre ja seltsam, wenn es um Staatsgeheimnisse und Landesverrat geht, wo die Arbeit ausländischer Geheimdienste auf unserem Territorium und die Gegenspionage betroffen sind, wenn solche Dinge transparent gemacht würden. So etwas geht nur ohne Öffentlichkeit, das ist ganz übliche Praxis. Kommt es zu einem Gerichtsverfahren gegen Ivan Safronov, wird auch dies unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Das russische Strafgesetzbuch sieht für die Vorwürfe, die jetzt im Raum stehen, bis zu 20 Jahre Haft vor. Soweit wir informiert sind, hängt die Festnahme in keinerlei Weise mit seiner journalistischen Arbeit zusammen, so der Kreml-Sprecher weiter. Aber nun sind leider diese Vorwürfe bekannt geworden. Wir wissen, dass unsere Gegenspionage viel Arbeit und viele Sorgen hat. Sie leistet sehr gute Arbeit. Kolleginnen und Kollegen, die die Arbeit Safronovs über viele Jahre begleitet haben, äußerten sich heute bestürzt. Der Festgenommene sei ein sorgfältiger Rechercheur, ein Kenner seiner Themen, darunter auch das russische Militär, aber es sei nicht vorstellbar, dass er Rechercheerkenntnisse an einen NATO-Staat weitergegeben habe. Kurz nach Bekanntwerden der Festnahme hielten Journalisten und Menschenrechtler vor der FSB-Zentrale in der Moskauer Innenstadt sogenannte Ein-Personen-Demonstrationen ab. Dabei hält ein einzelner Protestierender ein Plakat. Die übrigen gehen auf Abstand, Mehr ist nicht erlaubt. Allerdings war selbst dies heute nicht möglich. Die Polizei schritt umgehend ein und nahm nacheinander die demonstrierenden Journalisten und Menschenrechtler fest. Redaktionen freier russischer Medien haben innerhalb weniger Stunden Stellungnahmen und Aufrufe veröffentlicht, in denen sie ein faires und transparentes Verfahren fordern. Ähnliche Appelle haben Organisationen wie Amnesty International veröffentlicht.
Spionagevorwürfe gegen einen Berater der russischen Raumfahrtbehörde, Tilko Gries aus Moskau. Die Dichterin und Schriftstellerin Elke Erb erhält den diesjährigen Georg-Büchner-Preis. Das hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung heute in Darmstadt mitgeteilt. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland. Erb bekommt ihn für ihr, Zitat, unverwechselbares und eigenständiges schriftstellerisches Lebenswerk. Natascha Freudl über die Preisträgerin.
Das Huhn und das Ei. Zwei Wörter, auf die Elke Erb immer wieder zu sprechen kommt.
Ich war nie Erfolgsautorin. Ich weiß noch, dass ich mich verteidigte, als es Fehlen eines Verlages auftrat, dass ich dachte so, was ich mache, das mache ich. Mit einem Huhn ist über sein Ei nicht zu streiten.
Die ersten Jahre in der Eifel hat sie nicht vergessen. Im Februar 1938 wurde sie im Örtchen Scherbach, heute Rheinbach, geboren. Der Vater galt im Krieg als verschollen. Die Mutter war allein mit drei Kindern. Elke Erb im Interview 2013.
Ich habe einen Sprachsinn, das ist wahr. Dahinter steckt eine Affinität für Dialekt. Und ich habe nämlich jetzt wieder ein frühes Tagebuch abgeschrieben im Computer. Und da war eine Erinnerung, ich gehe da im Dorf und die Bäuerin tritt aus dem Schuppen und ruft die Hühner. Vive la, vive, vive, vive la. Und ich habe mir das gemerkt, weil ich ahnte, was es heißt. Es heißt ja doch, vive la vie, es lebe das Leben.
Ihr Leben spielte ab 1949 in der DDR. Ihr Vater, Ewald Erb, war als marxistischer Literaturhistoriker an die Hallenser Uni gegangen und holte die Familie nach. Die Kinder kamen für zwei Jahre ins Heim. Vielleicht hat Elke Erb dort gelernt, ihren Eigensinn zu verteidigen. Sie studierte Pädagogik, Russisch und Deutsch, wurde aber nicht Lehrerin, sondern Lektorin. Dann, ab 1966, freischaffende Schriftstellerin in Ost-Berlin. Der Sprachwitz ihrer Gedichte fiel auf. Sie übersetzte auch aus dem Russischen Jesenin, Pasternak, Zwetajewa und Achmatowa. Mit dem Schriftsteller Adolf Endler, mit dem sie von 1967 bis 1978 verheiratet war, lebte sie in dem sorbischen Dorf Wuischke und fuhr mehrfach nach Georgien.
Was über mich erzählt wird. In meinem Schloss brennen 25 Kronleuchter. Und drei Goldfische habe ich in meinem Aquarium schwimmen. Und ich bekomme 4.000 Mark für einen Vers und arbeite an 6 Zeilen ein Jahr. Und jeden Morgen kann ich mir nach dem ersten Ei auch noch ein zweites leisten, ganz wie ich will, ein Ei oder zwei.
Nüchtern, trotzig, witzig ist Elke Erbs Lyrik. Früh galt sie als systemkritisch, schon bevor sie sich gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns aussprach. Lyrik für die sozialistische und jede andere Produktion war ihre Sache nie. So hatte sie immer wieder Schwierigkeiten, ihre Arbeiten zu veröffentlichen. Nach ihrem Debüt mit dem Titel Gutachten von 1975 erschien ein Jahr später im westdeutschen Wagenbach Verlag ihr Lyrik- und Erzählband Einer schreit nicht. Für viele, gerade jüngere Autorinnen und Autoren bis heute, ist Elke Erb ein Vorbild und eine gänzlich uneitle Förderin. Sie selbst nennt ein Grundprinzip ihrer Arbeit Echtheitszwang. Ich habe den Verhältnissen gekündigt, sie waren falsch, so heißt es in einem Gedicht von 2013. Da war sie gerade aus Berlin-Prenzlauer Berg in den Wedding gezogen.
Hier kam ich hin und da hatte ich schon von vornherein ein gutes Gefühl. Diese Villenviertel, die sind ja sowas von langweilig. Und hier kommst du siehst viele Leute. Ich guck den an und ich guck den an. Das ist das Verrückte, ne? Du kannst sehr, sehr deprimiert sein. Du bist immer aufnahmefähig, besonders sogar dann.
Elke Erb bekommt den Büchnerpreis 2020. Die Verleihung ist für den 31. Oktober in Darmstadt geplant. Und damit zu weniger lyrischem, aber dennoch oft kritischem zum Blick auf die Zeitungskommentare von morgen. Die Presseschau, zusammengestellt von Alexandra Eul, vorgetragen von Christina Pucciata.
In den Kommentaren geht es um die Ankündigung der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer, für ihre Partei eine verbindliche Frauenquote von 50% einzuführen. Die Frankenpost aus Hof begrüßt das, denn die Union hat zu wenige Frauen, viel zu wenige. Dass die Partei eine Kanzlerin, die zweite Parteichefin hintereinander, eine EU-Kommissionspräsidentin stellt, taugt nicht als Entlastungsargument, im Gegenteil. Der Tagesspiegel aus Berlin erinnert, dass die Gegner einer solchen Regelung die gleichen seien wie schon vor 25 Jahren. Männer aus den konservativen Milieus und die Partei Jugend. Deren Hauptargument ist auch über die Jahrzehnte gleich geblieben. Starke Frauen brauchten keine Quote. Die Aachener Zeitung findet, die Quote ist ein Instrument, um die bisherigen Strukturen aufzubrechen und den Aufbau von neuen, fairen Strukturen zu ermöglichen. Der Einsatz von Annegret Kramp-Karrenbauer für die Frauenquote ist ihre Chance, die gläserne Decke der Partei weiter bröckeln zu lassen. Die Taz aus Berlin berichtet, wer schon einmal bei einem CDU-Parteitag erlebt hat, welche abschätzige Unruhe im Saal ausbricht, wenn vorne am Pult Gleichstellungsthemen zur Sprache kommen, versteht, wie schwer es die Frauen in der CDU haben. Und die Ludwigsburger Kreiszeitung notiert, sowohl die Akzeptanz einer Quote als auch die Gleichstellung Homosexueller sind für viele in der CDU überhaupt keine Selbstverständlichkeiten. Da wird noch viel Überzeugungsarbeit notwendig sein, damit AKK auf dem Parteitag nicht eine letzte Schlappe kassiert. Nun zu einem anderen Thema. Die Innenminister der EU-Länder haben in einer Videokonferenz über die EU-Flüchtlingspolitik und die Seenotrettung beraten. Ohne Ergebnis. Die Rheinzeitung aus Koblenz kritisiert, es ist eine Schande, dass sich einige EU-Staaten einem Mindestmaß an Solidarität verweigern. Seenotrettung ist Hilfe in größter Not. Alle müssen helfen. Die gemeinsame Flüchtlings- und Migrationspolitik liegt in Trümmern, bilanziert die Volksstimme aus Magdeburg und führt aus, nur Deutschland und wenige weitere EU-Länder zeigen sich bereit, den Mittelmeeranrainern eine Anzahl von Flüchtlingen abzunehmen. Andere sind dazu weder mit Geld noch mit guten Worten zu bewegen. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung fasst das Thema folgendermaßen zusammen. Besteht Hoffnung auf Nachdenklichkeit und Handlungsbereitschaft, wie Seehofer sagte? Nachdenklich sind selbst die Staaten wie Ungarn oder Polen, die unter Handlungsbereitschaft vornehmlich die Bereitschaft zur Abschottung verstehen. Daran wird sich so schnell nichts ändern. Es wird deshalb auf eine Arbeitsteilung hinauslaufen. Die einen sind zur Verteilung bereit, die anderen belassen es bei der Nachdenklichkeit.
Vielen Dank, Christina Pucciata, für diese Presseschau. Vielen Dank auch Ihnen für Ihr Interesse an dieser Sendung. Ich bin Tobias Ohlmeier und wünsche eine gute Nacht. Okay.